30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast in Chemnitz im Museum Gunzenhauser. Und verabredet bin ich mit der Leiterin Anja Richter und Kuratorin einer wunderbaren Ausstellung, die den englischen Titel trägt European Realities. Das erste Bild, über das wir sprechen, liebe Frau Richter, ich finde es ja total witzig. Eine junge Frau steht in der Bildmitte und rechts und links sitzen zwei ältere Herrschaften.
Genau. Hallo und herzlich willkommen im Museum Gunzenhauser erstmal von mir. Schön, dass Sie da sind. Das ist auch eigentlich das erste Bild, was man sieht, wenn man in die Ausstellung geht. Das haben Sie sehr schön ausgesucht. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Wahl. Es ist ein Selbstbildnis, denn es ist der erste Raum in der Ausstellung European Realities, der sich den Künstlerinnen und Künstlern der Zwischenkriegszeit zuwendet. Und hier sehen wir ein ganz wichtiges Bild, wo so viel drin ist, was für diese Zeit typisch ist. Nämlich das ist ein Selbstbildnis von Veronica Burley, einer britischen Künstlerin, die sich hier darstellt gemeinsam mit ihren Eltern. Das sind die beiden älteren Herrschaften, die auf dem Boden sitzen, an der Staffelei, auf einer Wiese, also ganz klassisch Plein-Air-Malerei, im Freien sitzen, Natur malen. Und sie steht als Tochter und Künstlerin emanzipiert dahinter, die Hand in die Hüfte, Sonnenbrille, weißes Kleid, topmodern und zeigt so, ihr macht Plein-Air-Malerei, ich bin jetzt Künstlerin, ich gehe. Also für mich sieht es so aus, als würde sie sagen, das ist euer Ding, ich habe jetzt mein eigenes gefunden.
Sie haben es gerade schon angesprochen, vielleicht müssen wir ganz kurz auf die Zeit eingehen, aus der die Werke in diese Ausstellung gekommen sind. Das erste Bild ist von einer Künstlerin, die ist 1909 geboren und habe ich mir das richtig gemerkt, es geht so ein bisschen um die Zwischenkriegszeit, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg.
Genau, die Ausstellung widmet sich genau dieser wichtigen Phase zwischen den zwei Weltkriegen und betrachtet diese Zeit in Europa. Die Kunstbewegung in Europa, die ja geprägt ist von einer realistischen Bildsprache, die man hauptsächlich unter dem Begriff Neue Sachlichkeit in Deutschland kennt, die man vielleicht auch noch kennt aus Italien, Novecento-Bewegung, der berühmte Retour à l'ordre, die Rückkehr zur Ordnung aus Frankreich. Dann kennt man vielleicht noch ein bisschen diese Bewegung in den Niederlanden, Österreich, Schweiz und dann hört es eigentlich auch schon auf. Und als wir den Weg um die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt gegangen sind in Chemnitz, habe ich überlegt, welches Thema wollte ich denn schon immer mal machen. Und genau diese Realismusbewegung, diese Zwischenkriegszeit ist für unser Haus sehr, sehr wichtig. Wir haben 380 Werke von Otto Dix, wir haben eine riesige Sammlung der Neuen Sachlichkeit, wir befinden uns in einem neusachlichen Gebäude. Und es ist aber bisher ausschließlich sind diese Kunstbewegungen bei uns bekannt gewesen, was eben auch an so einer westeuropäisch geprägten Kunstgeschichtsschreibung liegt. Und mein Ziel war jetzt, mein Plan war zu gucken, gibt es das auch woanders in Europa? Und siehe da, ich habe recherchiert 5 Jahre lang, bin mit Museen in Kontakt gekommen, habe einen bewussten Fokus auf Nordeuropa, Osteuropa, Südosteuropa gelegt und es gibt's überall und es ist atemberaubend, was man da entdecken kann. Und das Besondere, weil Sie das gerade angesprochen haben, wegen der Zeit, in der wir uns befinden, es ist ja eine ganz interessante Zeit. Ne? Es ist eine Zeit nach einem Krieg, also nach einem großen einschneidenden Ereignis für alle. Sei es erstmal die Erfahrungen, die man im Krieg gemacht hat, der erste Krieg, der mit richtigen Waffen geführt worden ist, die Armut, die Kriegskrüppel auf der Straße, die Krisen, die Pandemien. Aber gleichzeitig, und das ist der Ansatz auch für diese Ausstellung, der Beginn von etwas Neuem, die Großreiche in Europa zerfallen, das Deutsche Reich zerfällt, Österreich-Ungarn, die Monarchie zerfallen, das Russische Kaiserreich zerfällt. Und als Folge gründen sich nicht nur mit der Weimarer Republik, sondern auch überall sonst Demokratien neu. Also es gründen sich Nationen. Und wir haben also die alle parlamentarische Verfassungen einführen. Also wir haben eine große demokratische Offenheit, die auf einmal etwas Neues schafft. Wir haben den wirtschaftlichen Aufschwung, der dann kommt, die goldenen 20er. Es ist eine sehr ambivalente Zeit. Natürlich werden die Demokratien, das heißt natürlich, es ist, wir blicken ja 100 Jahre vor und zurück, ne? Wo sind wir heute, wo stand man damals? Demokratien wurden von Anfang an bekämpft, von links und von rechts, aber es ist auch eine Zeit, wie gesagt, des Aufbruchs, und der ist eben überall in Europa spürbar und sichtbar, und der äußert sich eben auch in dieser realistischen Kunstbewegung, die man eben auch überall findet.
Sie haben die unglaubliche Zahl von 300 Bildern zusammengetragen, die man hier in mehreren Etagen in diesem wunderschönen Museum sehen kann. Das erste hatten wir gerade, das kam aus England. Was haben Sie festgestellt, wo gab es diesen Realismus, den wir eigentlich eher so als typisch deutsch auch in der Malerei, in der Kunst verortet haben? Wo gab es den noch? Was war für Sie da so eine echte Überraschung?
Also den gibt's erstmal nahezu überall, das kann man sagen. Ich habe natürlich nicht alle europäischen Länder dabei, das hätte den Rahmen des Hauses gesprengt und auch natürlich auch den finanziellen, aber es sind dann doch 22 Länder geworden. Und dieser Realismus ist eigentlich wirklich überall zu finden, gerade eben da, wo sich Neues bewegt, ne? Wo sich Gesellschaften verändern. Man blickt viel nach Paris, man blickt nach Rom, man blickt aber auch nach Berlin und München. Und was eben auch auffällt, ist, dass nach dem Ersten Weltkrieg und mit dieser Öffnung Europas, also dieses demokratische Europa existiert und viele Künstlerinnen und Künstler anfangen zu reisen. Sie fahren eben nach Paris, in die Großstädte, aber auch Prag ist ein wichtiges Zentrum, Zagreb, und man tauscht sich aus, man trifft sich, und das, was man sieht, bringt man dann eben auch letztendlich in die eigenen Länder wieder zurück und entwickelt dort, verbunden mit den eigenen Traditionen, die es natürlich in jedem Land gibt, auch etwas Neues, und so breiten sich bestimmte Ideen einfach überall hin aus. Und ich war total überrascht etwa von Bulgarien, also Estland, Lettland, Litauen, Kroatien. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es dort so wahnsinnig faszinierende, tolle Künstlerinnen und Künstler gibt. Ich meine, man hat es halt einfach nicht auf dem Schirm, ne? Weil man eben immer mit seinem westeuropäisch geprägten Geschichtsbild und seiner Kunstgeschichtsschreibung da rangeht. Und ich habe dann wirklich so immer gesucht und geschrieben und geguckt, und was gibt es? Und das hat mich absolut umgehauen.
Zu dieser Ausstellung ist ein wunderbarer Katalog erschienen, und wir gliedern auch mal so ein bisschen unseren kleinen Rundgang für die Ohren nach diesem Katalog. Und ein Kapitel heißt Großstadt und Nachtleben. Da klingeln bei mir gleich alle Klischees, die goldenen 20er Jahre. Und ich habe mir ein Werk ausgesucht von einer nachdenklich dreinschauenden Frau in einem, ja, vielleicht einem Sommerstuhl, einem Liegestuhl, und sie hat in der Hand Karten. Das heißt, sie spielt Karten. Und das ist nicht das einzige Werk von kartenspielenden Menschen in der Ausstellung.
Genau, die Ausstellung gliedert sich eben, um das nochmal kurz anzuschließen, nicht nach den einzelnen Bewegungen der jeweiligen Länder. Also sie ist nicht nach Nationen aufgeteilt, sondern nach Themen. Und die Themen, die sich eben überall herauskristallisieren, habe ich zusammengepackt. Und es gibt unter diesem Begriff Großstadt und Nachtleben, eines der Ausstellungskapitel, eben auch einen Kartenspielraum, wo Europa zusammen Karten spielt in den 20er Jahren. Das sind zum einen so klassische Kneipenszenen. Und von dem Bild, von dem Sie jetzt sprechen, das ist von Alexandra Belzova, einer lettischen Künstlerin, eine ganz tolle Künstlerin, für mich auch eine absolute Neuentdeckung. Hat das was auch mit einer Wahrsagerei zu tun, Karten legen, die Zukunft vorhersehen. Die Zeit war sehr abergläubig, eben weil sie auch so rasant und wandelbar war. Es gab relativ viele Sektenbewegungen, es gab einen gewissen Hang zur Religion, zum Aberglauben. Und das äußert sich eben auch in diesen Kartenspielbildern.
Und diese Dame, die schaut aber etwas melancholisch drein. Und ich finde jetzt, weil Sie sagen, Aberglaube, wir reden aber immer noch über den Realismus.
Ja, wir reden immer noch über den Realismus. Und weil Sie sagen, sie schaut melancholisch rein. Ich habe diese Zeit und diese Kunstbewegung, um es kurz abzuschwenken, ist geprägt von der Darstellung des Menschen. Es gibt unfassbar viele Porträts in der Ausstellung, so auch Sie. Und es gibt 300 Bilder in dieser Ausstellung. Und es gibt nur eine Frau, die lacht. Alle anderen gucken melancholisch. Sagt uns auch was über die Zeit und über die Kunst, ne? Also ich meine, der Begriff der Sachlichkeit, der Objektivität, da geht es ja auch darum, so dass einen kühlen, distanzierten Blick auch zum Gegenüber zu haben und auch diese Kühle dieser Zeit, diese Ambivalenz. Natürlich kennt man die feiernden Szenen, ne? Die gibt's auch in der Ausstellung bei Großstadt und Nachtleben, ne? Dass sie viele Kaffeehausszenen haben, wo getanzt wird. Aber so richtig lachen tut da irgendwie keiner. Ist auch irgendwie ein krasses Zeichen für die Zeit.
Apropos Realismus, ich finde ja manche Werke ganz schön geheimnisvoll, so auch das nächste. die Ungewissheit und den Maler lasse ich Sie aussprechen.
Ja, das ist Pierre Dubreuil und die Arbeit heißt Die Ungewissheit, hängt auch im Kartenspielraum, weil man hier eine Herzkarte auf dem Bild sieht, gleichzeitig aber auch eine Frau, die in so eine Flasche hineinschaut und auf der Suche nach etwas ist, auf der Suche nach Fragen, vor ihr liegt ein aufgeschlagenes Buch, allerlei gläserne Gefäße, Würfel hat sie auf ihrem Schoß liegen, also sie versucht irgendwie eine Frage auf die Zukunft halt auch. Also wie geht's weiter in dieser ambivalenten Zeit, ne, die ja eben wirklich von Aufschwung und Krisen geprägt ist. Und das ist auch sowas, was die Kunst halt dieser Zeit wunderbar wiedergibt. Also die Ungewissheit und die Ängste, die vorherrschen in der Gesellschaft, aber auch die Ideale, die man versucht zu erreichen. Und dafür steht dieses Bild eigentlich sinnbildlich.
Sie hatten es gerade erwähnt, dass in dieser Zeit unheimlich viele Porträts entstanden sind und da gibt's ein Kapitel, das haben Sie Menschenbilder getauft. Und ein wunderbares dieser Menschenbilder ist von Franz Sedlacek, das Lied in der Dämmerung. Und der Mensch fällt erst gar nicht so richtig auf.
Nee, das ist so ein ganz typisches Bild für Franz Sedlacek, der dem magischen Realismus zuzuordnen ist. Ein österreichischer Künstler. Und ich habe dieses Werk ausgewählt. Es hängt übrigens in einer Ausstellung neben Georges Cros, der auch bekannt ist in den 20er Jahren für seine Menschenbilder, die eigentlich keine richtigen Menschen zeigen, sondern eher so Figuren, puppenartige Gebilde, sage ich mal, wie so Glieder, diese Gliederpuppen, ne, die man eben auch kennt von den von Schneidern. Und da sehen wir hier so eine Figur an einem Piano sitzen, ganz in der Ecke eines Raumes, der super leer ist, wieder eine Topfpflanze, da würde ich später gerne nochmal drauf zurückkommen. Und in der Mitte eine Fledermaus, ist etwas Unheimliches, ne? Also was passiert hier? Das Motiv dieses Menschen, der eigentlich nur eine Figur ist, eine charakterlose Figur, ist ein ganz typisches Bild für den Beginn der 20er Jahre im Realismus in Europa. Das findet man auch in Ungarn etwa und zeigt so eben diese Suche nach dem neuen Menschen, ne? Also wie verändert der sich jetzt auch in dieser rasant sich verändernden Umwelt, ne? Also das ist ja auch eine Zeit, die von wahnsinnig viel Wachstum und Aufschwung und Technisierung und Modernisierung geprägt ist, wo eben auch ein neuer Ort für den Menschen gesucht wird. Wo hat der da eigentlich Platz und wie sieht der aus? Also man hatte ja auch so eine gewisse Angst vor dieser technologischen Entwicklung. Ich denke da auch immer gerne so an die Tiller Girls. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das sind so, es ist so eine Tanzgruppe von Frauen, die durch Europa getourt sind, alle nebeneinander und immer im gleichen Rhythmus ihre Beine nach oben geschwungen und gestampft und getanzt, die auch so was Mechanisches haben, ne? Also auch Fließbandarbeit wurde eingeführt, Fabriken wurden modernisiert und da war eben auch immer die Frage, wo ist denn da noch der Mensch und was ist überhaupt ein Mensch? Und dieses Bild drückt das wunderbar aus, also auch mit dieser Fledermaus, mit diesem Unheimlichen, das Lied in der Dämmerung, wo bewegen wir uns hin, ist das jetzt die große Katastrophe oder wo ist da überhaupt der Mensch noch?
Sie haben ja Werke aus ganz Europa versammelt oder fast ganz Europa. Ist Ihnen bei den Recherchen aufgefallen, ob die sich untereinander vernetzt haben, ob die sich kannten?
Ja, das war auch ein wichtiger Punkt in der Ausstellung, den wir auch sichtbar machen. Wenn man reinkommt, zweiter Raum, eine große Europakarte, eine Animation, wo man eben genau sieht, wer wann von den Künstlern wo war. Also dass man auch sieht, wie viel Bewegung innerhalb Europas war. Und es fällt zum Beispiel auf, fast alle waren in Paris. Viele waren an der Akademie von André Loth. Die müssen sich dort auch kennengelernt haben. Es gibt bei einigen, das kann ich nachweisen, dass sie sich tatsächlich auch getroffen haben. Aber da war ein reger Austausch da. Und ja, es kannten sich auch viele.
Von Karel Willink. Ich glaube, Willink, ja, so ist es richtig, ist, glaube ich, das nächste Bild. Ich fand das sehr spannend, weil das so einen sehr wohlsituierten Menschen zeigt, der vor einem Haus steht, an einem Kanal, glaube ich, und der so ein bisschen andeutet auf das Haus hinter ihm. Was erzählt uns dieses Bild?
Naja, heute würde man sagen, mein Haus, mein Auto, meine Stadt, meine Frau, meine Yacht. Das ist schon so ein bisschen das, was dieses Bild ausdrückt. Es hängt in der Ausstellung auch neben dem anderen Bild, auch des gleichen Künstlers, Kari Willink, wo man eine Frau sieht, die auch vor so einem ähnlichen Haus steht. Beide Bilder sind zur gleichen Zeit entstanden. Das eine, das, was wir jetzt hier sehen, ist ein befreundeter Maler. Und das andere ist die Frau des Künstlers, Wilma. Fantastisches Werk, blaues Kleid. Und was man hier ganz klar sehen kann, ist zum einen die Malweise, worauf nimmt der Künstler Bezug, nämlich auf die niederländische Malereitradition, auf die alten Meister, und zeigt aber, wie gesagt, eben auch die Wohlsituiertheit. Er war wohlhabend, hatte eben auch einen wohlhabenden Künstlerkreis, und man zeigt hier einfach, was man hatte. Und bei dem Porträt der Frau, wie gesagt, Frau Wilma, die hat es in ganz feine Stoffe gekleidet, Lederhandschuhe, Seidenkleid, geschminkt. Die hat so eine Hand in der Hüfte und in der anderen Hand hat sie eine Handtasche. Und die habe ich parallel gehangen. Also mir ist in der Ausstellung auch immer wichtig, dass man durch Kombination von Werken zum einen Spaß hat in der Ausstellung, zum anderen aber auch eben die Zirkulation von bestimmten Motiven deutlich macht. Und neben Wilma und neben Charles Rohlfs, den wir hier sehen, hängt Margot von Rudolf Schlichter, ein ganz bekanntes Werk der klassischen neuen Sachlichkeit. Und Margot ist auch ein Porträt einer Frau, trägt eine weiße Bluse, steht eigentlich gespiegelt zu Wilma, gleiche Pose, aber anstatt der feinen Handtasche hat sie eine Zigarette in der Hand, und anstatt der Amsterdamer Stadtvilla, vor der Wilma steht, steht sie im Berliner Hinterhof, denn Margot ist eine Prostituierte und sie sieht super verlebt aus, und Wilma ihr gegenüber, beziehungsweise nebenan, ist eben die hochgestylte Dame aus der High Society. Also auch diese Kontraste zu zeigen in der Ausstellung, ne? Zwischen Menschen, die eben um ihren Lebenserhalt kämpfen, und Menschen, die einfach zu einer gut situierten Gesellschaft gehören, ist auch was ganz, ganz Typisches, was sich in diesen Realismusbewegungen einfach zeigt, wenn viele Künstler eben auch genau das darstellen wollten, ne? Gleichwohl, und das sehen wir auch bei dem Bild, was wir hier haben, mit dem befreundeten Maler vor der Amsterdamer Villa, ist es dennoch so eine Anonymität und so eine Kühle, die hier rauskommt. Also der zeigt da so drauf, so mit dem Daumen so hinter mir, ja, das ist mein Haus, aber eine wirkliche Emotion ist bei ihm überhaupt nicht ablesbar.
Das Haus und auch er ist akkurat gemalt. Also das finde ich immer so faszinierend. Und diese Emotionslosigkeit kommt da wunderbar rüber. Sie hatten es gerade schon angesprochen, diese unterschiedlichen auch Bilder von Frauen in dieser Zeit, und ein großer Teil der Ausstellung, da geht es auch um Emanzipation und um die neue Frauen. Man kennt das vielleicht so aus diesem Film Babylon Berlin, die Kurzhaarfrisuren. Und so ein Bild haben wir hier auch, relativ düster, von einem Künstler, Piet Arren.
Genau, das ist die Dame in Schwarz, deswegen sieht es auch etwas düster aus, denn sie trägt einen schwarzen Mantel, hat ein rotes Buch in der Hand, einen typischen Hut der 20er Jahre auf dem Kopf, und hängt im Übrigen nicht unweit von dem Porträt, was wir uns gerade angeschaut haben, von Kari Willink. Denn es gibt eine Etage, die sich nur den Porträts widmet, die ist streng getrennt nach Männern und Frauen. Denn da gibt es Unterschiede, denn im Vergleich zu dem Porträt, was wir gerade hatten, wo man den befreundeten Maler, der auf seine Villa zeigt, sieht, hat man hier jetzt eigentlich nur ein Porträt einer modernen Jungfrau, ohne große Attribute, was sie auszeichnet, was sie macht, welchem Stand sie angehört. Und das ist eigentlich was ganz Typisches, was ich in der Ausstellung auch deutlich machen möchte. Die Männerporträts zeigen häufig die Männer in ihren Stellungen, in ihren Berufen, in ihren Funktionen. Bei den Frauenporträts geht es häufig um die Darstellung der modern emanzipierten Frau, weil Frauen sich einfach verändert haben im Äußeren nach dem Ersten Weltkrieg. Sie haben die Vorkriegskleidung abgelegt, sie hatten kurze Röcke an, sie sind arbeiten gegangen, sie haben partizipiert am öffentlichen Leben. Sie haben diesen typischen Bubikopf, also diesen Kurzhaarschnitt, den Bob, eigentlich überall in Europa sich schneiden lassen. Ausschlaggebend dafür war Astrid Nielsen in ihrem Film 1920, glaube ich, die Dirnentragödie, wo sie eben diesen modernen Kurzhaarschnitt trägt. Und das prägte das Äußere der Frauen. Und Attribute, die darauf hinweisen, welcher Stellung sie angehören, findet man eigentlich nicht bei den Damenbildnissen. Und dieses Beispiel hier ist eine Arbeit aus Island, die ich sehr, sehr gerne mag. Das ist so eine junge Frau, auch sie lacht nicht. Sie ist ernst, sie ist in Schwarz gekleidet. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich diese Emanzipationsbewegung auch viele Gegner hatte. Ne? Also die wenigsten Frauen haben es ja wirklich geschafft. Es war ja eigentlich auch nur eine kurze Epoche. Ne? Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten wurde das ja alles wieder sofort zunichte gemacht. Und es gab natürlich auch viele Gegner von Anfang an, die eben gesagt haben, nee, also die Frau ist doch Mutter, ne, und geht nicht arbeiten und geht auch nicht ins Tanzcafé. Also gerade das, was uns der Babylon Berlin, ne, Sie haben es schon angesprochen, immer vermittelt, das war reine Party und Frauen waren überall. Ganz so war es natürlich nicht. Aber sie waren dennoch präsent und wurden eben auch in den Werken von Künstlern häufig dargestellt und immer mit einer gewissen Anmut, mit einer gewissen Emanzipation und eben nicht in der Rolle, in der sie vorher gezeigt worden sind, nämlich als klassische Mutter.
Und sie wurden dargestellt als Menschen, die auch um ihr Überleben kämpfen mussten. Sie hatten es auch schon gesagt, ne? Viele haben als Prostituierte arbeiten müssen. Und was auch noch ein Aspekt war, es war eher die Ausnahme.
Genau, das meine ich. Es war wirklich eher die Ausnahme. Die meisten Frauen hatten doch zu tun, um über die Runden zu kommen. Wie gesagt, man muss sich ja vorstellen, durch den Ersten Weltkrieg sind natürlich viele Männer im Krieg gestorben. Das heißt, Frauen mussten arbeiten gehen, mussten sich irgendwie den Lebensunterhalt verdienen. Und nur die wenigsten haben es natürlich auch geschafft, alleine und selbstständig für sich selbst sorgen zu können. Ne? Da war man, wie gesagt, dann ist man eben auch schnell in der Prostitution gelandet. Ja.
Ich habe noch ein ganz wunderbares Bild gefunden und zwar ist das eine Dame im Pyjama und das sieht wirklich ganz zauberhaft aus. Es könnte auch eine aktuelle Designerin sein, die den Morgenmantel oder den Pyjama entworfen hat. Was ich feststelle, ich kenne, glaube ich, den Großteil der Künstlerinnen und Künstler gar nicht, die in der Ausstellung vorhanden sind. Sie haben ja hier ein, wie soll ich sagen, Sie haben ja hier eine Recherche betrieben. Das ist echt unglaublich.
Ja, wie gesagt, 5 Jahre saß ich dran und auch ich kannte sie vorher nicht. Sie haben sich ja ausgewählt, Kalis Misniks, aus Riga kommt die Arbeit, aus dem Nationalmuseum in Riga, heißt Dame im Pyjama und es ist die einzige Frau, die lacht in der Ausstellung. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Richtige gefunden. Das ist sie, genau, das ist die hat es auch auf, ist auch unser Covergirl, hat es auf den Katalog geschafft, weil sie so eine wahnsinnig positive Ausstrahlung hat. Ne? Also im Vergleich zu den anderen Porträts, die doch immer sehr ernst und sehr kühl und eben auch diese Ambivalenz der Zeit zeigen, ist sie eigentlich einfach nur glücklich und zufrieden. Sie sitzt da mit einer Zigarette, trägt eine bunte Bluse. Und ja, könnte jetzt eigentlich gleich ausgehen, ne?
Sie strahlt auch so eine unheimliche Energie aus, so eine positive Lebensenergie. Das ist das, was mich an dem Bild fasziniert. Was auch auffällt und auch auf dem Ausstellungsplakat zu sehen ist, das sind Radfahrer, also Menschen, die sich für Sport und für Körperkultur begeistern. Das Bild, was ich sehr toll finde, das sind entweder Akrobaten, Turmspringer, es sieht einfach toll aus, weil es eine unheimliche Dynamik hat.
Ja, das ist Jenő Gábor, das ist ein ungarischer Künstler, der auch Kontakte zum Bauhaus hatte. Das Künstlerszene in Pécs ist seine Herkunft. Das ist eine Arbeit, die ich aus einer Galerie in Budapest geliehen habe und die jetzt stellvertretend für das Kapitel Sport steht. Sport und Körperkultur, ein Ausstellungskapitel, dem ich mehrere Räume gewidmet habe, denn ich bin selber großer Sportfan und mir fiel eben auf, dass es in den 20er Jahren wahnsinnig viele Darstellungen von Sport gab und dem bin ich nachgegangen und bin auf, um jetzt von diesem einen Werk wegzukommen, aber um das Thema kurz zu erklären, bin auf Jean Jacobi gestoßen, das ist ein luxemburgischer Künstler und er ist auch, und das wusste ich bis dann auch nicht, er ist zweimaliger Goldmedaillengewinner bei Olympia gewesen. Wir hatten ja Olympische Spiele etwa in Paris, Amsterdam. Denn Malen war olympisch bis 1948. Und zwar musste man eine sportliche Disziplin auf einem Bild, auf eine Malerei, es gab auch für Zeichner und Druckgrafik Medaillen, musste man darstellen. Und das führte dazu, dass viele Künstler sich den Themen des Sports zugewandt haben und überhaupt in ihre Werke aufgenommen haben. Wie gesagt, Jacobi war der erfolgreichste Olympionik in dieser Disziplin. Und er hat dann später für den Ullstein Verlag gearbeitet und für die BZ am Mittag quasi Sportereignisse dokumentiert, weil man muss sich überlegen, die Fotografie konnte ja Geschwindigkeit noch überhaupt nicht festhalten. Die Belichtungszeiten waren doch sehr lang und deswegen brauchte man da die Kunst. Und so wurde eben Malen auch eine olympische Disziplin bis 48. Und ich, wie gesagt, ich bin großer Sportfan und finde es natürlich unfassbar spannend, diesem Bereich ein eigenes Ausstellungskapitel zu geben, wo eben neben Jenő Gábors Turner hängen eben natürlich auch Werke von Max Schmeling, ne, der berühmte Boxer, 1927 Vizemeister im Halbschwergewicht, glaube ich, war er zunächst. Ein Ereignis, was ganz viele Menschen am Radio auch verfolgt haben, weswegen neben Max Schmelings Bildern auch alte Radios hängen und Radiohörer, wo man alte Rundfunkaufnahmen dazu hören kann, weil natürlich Sport eigentlich in der Zeit auch Vergnügen war. Ne? Also dadurch wurden riesige Stadien gebaut, Wembley-Stadion in 20er Jahren, 100.000 Besucher passten da rein in Europa. Ne? Also das wurde auch so ein Massenphänomen und hat natürlich eben durch diese Förderung, dass es eine olympische Disziplin war, eben auch mehr Einzug in die Kunst gehalten.
Ein Kapitel hätte ich gerne weggelassen. Aber ich wurde überzeugt, mir dann doch das eine oder andere Stillleben mal anzusehen. Wobei das Stillleben ja gar kein typisches Stillleben ist, weil es ist ja jemand drauf. Aber warum haben Sie eine Dame, eine Lesende in die Abteilung Stillleben aufgenommen?
Ja, das ist die große Entdeckung bei der Ausstellungsrecherche gewesen. Man kennt ja aus den 20er Jahren, auch aus der Fotografie, die Darstellung von Kakteen in Bildern. Kaktus, Stillleben, Gummibäume, Fenster, wo eben auf dem Fensterbrett ganz viele sogenannte exotische Pflanzen stehen. Also das ist ein ganz, ganz neues Motiv, was in dieser Zwischenkriegszeit besonders in der neuen Sachlichkeit aufkommt. Das gibt es in ganz Europa, dass man, wie gesagt, Topfpflanzen malt. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass es ein weiteres Motiv in ganz Europa gibt, nämlich Frauen und Kakteen und Frauen und Topfpflanzen. Künstler, primär Künstler, ich sage bewusst jetzt nicht Künstlerinnen, weil es sind fast ausschließlich Künstler, malen Frauen mit Topfpflanzen. Und besonders Kakteen. Wir haben hier das Bild ausgewählt, Franco Ferlinga, Lettura, die Lesende. Man sieht also eine Dame, die vielleicht auf dem Balkon sitzt mit einem kleinen Kaktus. Ich sage das jetzt bewusst so, denn Sie kennen vielleicht die Comedian Harmonists mit ihrem Lied Mein kleiner grüner Kaktus, steht draußen am Balkon. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meinen Kaktus und der sticht. Und dieses Lied ist genau das, was in diesen Bildern auch ausgedruckt wird. Die emanzipierte Frau, die jetzt keinen Mann mehr braucht, weil sie emanzipiert ist und weil sie ihren Kaktus hat, mit dem sie sich verteidigen kann gegen alles Böse. Das ist auch ein Thema nicht nur in der Musik, sondern auch in der Kunst. Und ob sich jetzt die Männer eine Rückkehr der Frau an den Herd wünschen, in den Haushalt zurück, ob sie sie gleichsetzen mit einer Topfpflanze oder einem Blumenstrauß, das ist eine Frage, die ich in dieser Ausstellung gerne aufmachen möchte. Was mir auf jeden Fall auffällt, das ist wirklich, in ganz Europa werden Frauen mit Topfpflanzen, mit Kakteen oder mit Blumensträußen gemalt. Manchmal sind es ganz klar auch männliche Fantasien. Dann sieht man einen Akt mit einem phallusähnlichen Kaktus daneben. Manchmal sind es, wie gesagt, Frauen in unterschiedlichen Gemütszuständen mit einer Blume, die etwas Symbolhaftes hat. Man kennt das ja aus der Kunst, dass man es ist viele Symbole für Farben und Gegenstände gibt. Und das habe ich in der kompletten Ausstellungsbereich eben alles zusammengetragen, dass man einfach diesen Blick mal woanders hinwirft und sich einfach fragt, warum, das ist ein wunderschönes Porträt einer Dame, die liest ein Buch, aber warum steht da dieser Kaktus?
Ich lasse diese Frage einfach mal offen, weil ich finde das faszinierend, auch dass Sie mir jetzt erklären, dass der Kaktus so ein Symbol der 20er Jahre ist. Das ist ja echt unglaublich. Und wir kommen mal zu einem Kapitel, was auch immer dargestellt wird, wenn man über die 20er Jahre, man kennt das aus dem Film, Metropolis zum Beispiel, es wird immer irgendwie gearbeitet. Ne? Man hat wahnsinnig viele Industriebetriebe dargestellt, die Wissenschaft macht große Fortschritte. Und ein Bild ist mir aber aufgefallen nach diesen ganzen Schornsteinen und Maschinen, die dort dargestellt werden. Es ist kein Porträt. Es ist eine Darstellung einer Frau mit einem Kind auf dem Arm und vor ihr liegt ein Mann.
Ganz klar, die Arbeit heißt Bergarbeitermutter. Das ist die Mutter des toten Mannes, der eingewickelt in Tücher liegt. Und es hat natürlich eine ganz klar christliche Symbolik, die man hier in dem Werk ablesen kann. Sie ist quasi die Maria mit einem blauen Umhang und hat, ich sag mal, das Jesuskind auf dem Arm, ein blondes Kind. Also auch die Darstellung, ne? Es ist ja ganz, ganz klar eine christliche Bildsprache. Der Künstler ist Tone Kral aus Slowenien. Und im Hintergrund sieht man aber dann eben diesen Arbeitsprozess, diese Minenarbeiter, diese Bergarbeiter, die ganz gebückt durch einen schmalen, engen Schacht laufen. Mich hat das Bild auch sehr fasziniert, weil das nicht so typisch ist wie die anderen Werke. Wir haben eben dieses Thema Industrie und Arbeit eben auch ein eigenes Kapitel gewidmet. Und auch das Thema der Menschen, die arbeiten, spielt natürlich eine Rolle, weil sich da in der Zwischenkriegszeit auch viel verändert hat. Also es gab zum einen gewisse Bewegungen, Gewerkschaften wurden etwa gegründet, die auch für die Arbeiterrechte sich einsetzen. Aber letztendlich viele Arbeitsbedingungen waren natürlich sehr, sehr schlecht. Und dieses Werk steht dafür eben auch symbolisch für die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft.
Das finde ich eben auch, und es ging mir auch so, gerade Chemnitz war ja auch eine starke Industriestadt, eine reiche Industriestadt. Was man, glaube ich, da oft vergisst bei diesen Darstellungen, sind halt die Menschen, die das Ganze schaffen.
Genau, und das war mir eben auch wichtig, in diesem Ausstellungskapitel das immer wieder zu verbinden. Also man hat immer wieder Ansichten von rauchenden Schornsteinen und Großstädten, aber dazwischen eben auch immer wieder die Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten. Also dieses Doppelte wollte ich eben auch gerne aufzeigen.
Liebe Frau Richter, vielen Dank. Ich schließe mal diesen Podcast ausnahmsweise mit einem Zitat des geschätzten Kollegen Andreas Platthaus aus der FAZ, der über diese Ausstellung geschrieben hat. Was Anja Richter überall in Europa in Häusern aufgestöbert hat, die als Provinzmuseen gelten, aber erstklassige Kunst besitzen, ist ein Bildungserlebnis ersten Ranges. Ich ergänze nicht nur das. Und jetzt kommt wieder das Zitat, wer mehr wissen will, gehe nach Chemnitz, da muss man nun hin. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.